Ich weiß gar nicht, wie spät es bei dir ist. Deshalb wünsche ich dir entweder einen guten Start in den Tag oder einen ruhigen Abend. Hattest du schon mal den Gedanken, das Gehör geändert? Oder das Gefühl gehabt, die Änderung, die ich als einzelne Person machen kann, ändert nichts? Ich bin so ein kleiner Teil dieser großen Welt und werde als Einzelner unsere Welt und das Tun der Menschheit nicht ändern können. Aber es fängt im Kleinen an, beim Einkaufen zum Beispiel. Jeder Griff zu einem Produkt ist eine Bestätigung für den Handel, dass dieses Produkt gefragt ist und nachproduziert wird. Wenn du anfängst, nach regionalen Produkten zu greifen oder im Geschäft nach einem bestimmten Produkt eines regionalen Produzenten zu fragen, wird das noch nicht viel ändern. Wenn du es aber laufend machst und es mehrere Menschen tun, kann schon etwas in Bewegung kommen. Aber ja, ich kann das Gefühl von Hilflosigkeit nachempfinden. Große politische Entscheidungen, Kriege, Hunger, Armut oder den Klimawandel können wir alleine nicht beeinflussen. Ja, ich schaue auf meinen CO2-Fußabdruck, aber das ist nicht die große Veränderung, die es braucht. Und ja, dann hat man manchmal Respekt vor der Zukunft. Auch heute habe ich wieder eine Geschichte von jemandem, den ich anfangs ganz anders und nur oberflächlich vom Fernsehen kannte. Im Gespräch zeichneten sich neue Schichten und Zwischentöne ab. Mir hat das Gespräch Hoffnung und Mut gegeben, dass jeder von uns etwas ändern kann. Holt euch einen Tee oder Kaffee und macht's euch gemütlich. Die heutige Geschichte wäre etwas länger und ich konnte und vor allem wollte ich sie nicht einkürzen. Deshalb ist dies Teil 1 und nächste Woche kommt der zweite Teil. Viel Spaß bei der Geschichte. Es ist April im Jahr 1986. Genauer, der 26. April 1986. 1:23 Uhr. Wir sind im Norden der Ukraine. Im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Stundenlang wollte man es nicht wahrhaben, dass ein Reaktorkern explodieren kann. Es hat somit zum größten Unglück der jetzigen Zeit geführt und eine riesige Welle ausgelöst, die Europa bzw. die ganze Welt mitgenommen hat. Ein Jahr später ruft ihn ein Freund aus Berlin an und fragt ihn: Weißt du, dass an eurer Grenze gerade das größte Atomkraftwerk der Welt gebaut wird? Nein, darüber würde doch geredet und vor allem protestiert werden. Doch sein Freund sei sich sicher, in einer Atomfachzeitschrift über Temelin gelesen zu haben. Ein paar Tage später haben sich die beiden ein Auto gemietet und sind Temelin suchen gefahren. Sie wussten nur, dass es nach Budweis, der Moldau, abwärts gebaut werden soll. Nach einem halben Tag haben sie eine riesige, gerodete Fläche gefunden, die zur Hälfte schon eine Baustelle war. Anwohner wussten nicht, dass es ein Atomkraftwerk wird. Sie dachten, es kommt ein neues Industriegebiet. In diesem Moment saß er im Auto und bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper. Er beschloss, selbst aktiv zu werden und etwas dagegen zu unternehmen. Das war der Moment, in dem er gespürt hat, dass er etwas ändern will und die Politik dafür sein Weg ist. Ich darf dich heute mit in das Leben von Rudi Anschober nehmen. Rudolf Anschober ist am 21. November 1960 in Wels, Oberösterreich, geboren. Nach dem Gymnasium in Vöcklabruck, dem Lehramt und Journalismusstudium, hat er für ein paar Jahre am Vormittag als Volksschullehrer und am Nachmittag als Journalist gearbeitet. Seine Schüler waren im Alter von 7 Jahren. Immer wieder fragte er sich, wie die Welt aussehen wird, wenn sie erwachsen sind. Der Gedanke, dass auch er selbst mitverantwortlich ist, wie wir die Welt unseren Kindern hinterlassen, ließ ihn nicht mehr los. Das bestärkte ihn in dem Wunsch, zu handeln und nicht nur zuzuschauen. Zunächst war es nur politische Arbeit und keine parteipolitische Arbeit. Er gründete die Bürgerinitiative Notwehr gegen Temelin. Die Gruppe hat unter anderem viele Briefe an die Politik geschickt. Die Antworten waren ernüchternd und reines Blabla. So kam der mittlerweile 20-jährige Rudi zum Entschluss, sich die vorhandenen Parteien anzuschauen. Die Grünen waren damals eine kleine Gruppe junger, engagierter Leute, die keine persönliche Karriere machen, sondern etwas ändern wollten. Zu dieser Zeit konnte man bei den Grünen auch keine Karriere machen, weil sie viel zu unbedeutend und klein waren. Doch Rudi setzte sich in den Kopf, dass die Grünen Verantwortung übernehmen sollen. Mit ihnen schafften sie es in den oberösterreichischen Landtag. Davor waren sie nur eine außerparlamentarische Organisation. Sie bildeten in Oberösterreich gemeinsam die erste schwarz-grüne Koalition und Rudi war 16 Jahre lang Landesrat. Ich möchte dir noch einen kurzen Exkurs geben zum Thema, wie die politische Vertretung in Österreich organisiert ist. Ich werde hier nicht gendern, sondern die Ämter in die gerade belegten Geschlechter aussprechen. Die kleinste Verwaltungseinheit sind die Gemeinden, die in die Bezirke und dann in die Landesregierung münden. Die Landesregierung ist das höchste Verwaltungsorgan in den Bundesländern. Sie besteht aus den Landeshauptmann, Frau, den StellvertreterInnen und den Landesräten. Wie viele Landesräte es gibt, steht in der Verfassung des jeweiligen Bundeslandes. Sie werden nach den Wahlergebnissen auf die Parteien verteilt. In Oberösterreich sind es zum Beispiel 9. Wenn Parteien ein Arbeitsübereinkommen schließen, kann ein Landesrat oder eine Landesrätin kaum Aufgaben und Kompetenzen haben, obwohl er oder sie aufgrund der Wahlergebnisse in der Landesregierung sitzt. Am folgenden Beispiel einfacher veranschaulicht. Am Anfang war Rudi nicht Teil der Landesregierung und damit ein aktiver Oppositionsvertreter. 2003 schloss er gemeinsam mit dem Landeshauptmann Josef Püringer ein Arbeitsübereinkommen. Damit konnte er einige seiner eigenen Standpunkte in die Regierungsarbeit mit einbringen. Die dritte Partei in der Regierung war damals die FPÖ. Sie saßen ebenfalls in der Landesregierung, waren aber nicht Teil des indirekten Arbeitsübereinkommens und bekamen daher unwichtigere Aufgabenbereiche. Mit dem starken Zuwachs der FPÖ in den folgenden Jahren schloss 2015 die ÖVP mit der FPÖ ein Arbeitsübereinkommen. Damit wurde den Grünen viele erfolgreich erarbeiteten Kompetenzen, also ihre Zuständigkeitsbereiche, wieder genommen. Bis jetzt noch einfach. Kommen wir zu den komplizierteren. Der Nationalrat wird alle 5 Jahre vom ganzen Land und allen, die über 16 Jahre alt sind, gewählt. Insgesamt werden 183 VolksvertreterInnen ins Parlament gewählt. Für die Wahl stehen von jeder Partei SpitzenkandidatInnen zur Auswahl. Sie sind in den meisten Fällen die Obersten in der jeweiligen Partei. Das Mehrheitsverhältnis im Nationalrat entscheidet darüber, wie die Regierung gebildet wird. Für eine Regierung braucht man die Mehrheit der Abgeordneten. Da eine Alleinregierung schwer zu erreichen ist, suchen die Parteien meist nach Koalitionen. Im Notfall kann auch eine Minderheitsregierung gebildet werden. Bei den Koalitionsverhandlungen werden gemeinsame Ziele und die Aufteilung der Posten festgelegt. Diese Vereinbarung wird vom Bundespräsidenten, dem höchsten Amt im Staat, vorgelegt. Zurzeit ist das Alexander Van der Bellen. Er gibt den Auftrag zur Regierungsbildung, kann ihn aber mit triftigen Gründen auch ablehnen. Die Regierung besteht aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den derzeit 12 MinisterInnen. Welche Ministerien es gibt, wird bei jeder neuen Regierung festgelegt. Ausgenommen das Finanz- und Innenministerium. Sie müssen immer bestehen. In manchen Ministerien arbeiten zusätzlich StaatssekretärInnen. Sie sind keine Sekretäre im üblichen Sinn, sondern auch PolitikerInnen, die eng mit dem Minister oder der Ministerin zusammenarbeiten. Jede Ministerin und jeder Minister hat ein eigenes Kabinett, also ein Team, das sie oder er selbst ausgewählt hat. Meist sind das 10 bis 12 Posten, die frei bestimmt werden können. Am Beispiel von Rudi, als er Gesundheitsminister war. Er war für viele Themen zuständig. Gesundheit, Soziales, Pflege, Konsumentenschutz, Ernährungsfragen und weiteres. Für jeden Bereich gab es eine oder einen Fachspezialisten. Auch die Pressestelle gehört dazu. In der Hochphase der Pandemie erhielten sie bis zu 30.000 E-Mails am Tag mit Fragen. Kurz gesagt, wählt das Volk den Nationalrat, aus dem anschließend die Bundesregierung gebildet wird. Das Parlament besteht aus 2 Kammern, dem Nationalrat und dem Bundesrat. Der Bundesrat vertritt die Interessen der einzelnen Bundesländer, da etwa Wien und Tirol unterschiedliche regionale Prioritäten in der Gesetzgebung haben. Die Sitzaufteilung richtet sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes und wird zwischen den Ländern entsprechend aufgeteilt. Die VertreterInnen werden nach den Ergebnissen der Landtagswahlen bestimmt. An der Spitze des Nationalrats steht der Nationalratspräsident. Aus den Parteien im Nationalrat, die nicht in der Regierung sind, bildet sich die Opposition. Sie sind dafür verantwortlich, die Regierung zu kontrollieren und auf mögliche Fehler aufmerksam zu machen. Oppositionen gibt es auch schon auf Landesebene. Okay, das war jetzt ein etwas längerer Exkurs, aber er ist wichtig fürs Verständnis und vor allem ist mir das Thema wichtig. Ich verstehe, dass das Thema Politik überfordernd sein kann. Dennoch ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil im Leben alles politisch ist. Also informier dich und geh wählen. Jede Stimme zählt. Gerade ist das wichtiger denn je. Ein Traum führte Rudi zur Politik. Träumen zu können und sich die Zukunft vorstellen zu können, ist eine der wichtigsten und schönsten Eigenschaften.
Ja, dieses Spannungsverhältnis zwischen den Träumen. Träume sind, finde ich, total wichtig, dass man eine Vision hat, dass man sich vorstellen kann, wie eine bessere Welt ausschaut. Mhm. Das ist ja, glaube ich, eines unserer größten Probleme in unserer Gesellschaft, dass wir das teilweise verlernt haben, uns vorstellen zu können, wie es wäre, wenn es wirklich schön wäre oder was wirklich schön ist. So, wenn ich da rausschaue und das Pferd grasen sehe zwischen die Bäumen, was gibt es für Leute, die schöner ist wie der Anblick? Gar keine, finde ich.
Doch der Wunsch, den er beim Einstieg in die Politik hatte, kollidierte in der Umsetzung mit der Demokratie. Es entstand ein Spannungsverhältnis zwischen den Träumen und der Politik. Als Oppositionsabgeordneter hat Rudi oft die Regierung kritisiert, dass sie dies und das nicht machen sollen und wie sie es machen sollten. Er dachte, sobald man in der Regierung ist, könne man alles umsetzen und verwirklichen. Aber dem ist nicht so. Man braucht Mehrheiten, um die Dinge durchzusetzen. Man stelle sich viel leichter vor, als es in Wirklichkeit ist. So blieb manches eine Traum- oder Zukunftsvorstellung. Rudi ging alles immer zu langsam und er wollte mit dem Kopf durch die Wand. Zu akzeptieren, dass alles seine Zeit braucht und man nicht alles auf einmal machen kann, war für ihn schwer. Das erste Mal stand er im Sommer 2012 vor dieser Erkenntnis. Rudi hatte seit ein paar Monaten schon Probleme mit dem Schlafen. Immer wieder wachte er nachts um 2 Uhr auf und konnte nicht mehr einschlafen. Egal, ob er früher oder später ins Bett ging, die Schlafprobleme blieben. Als dann Schmerzen im Nacken dazu kamen, tat er es als Problem mit den Bandscheiben ab. Mitte August standen die Sommerinterviews an, an denen er unter Schmerzmittel teilnahm. Ein Sonntagabend im September ist ihm noch gut in Erinnerung. Er saß zu Hause und wollte sich ein Briefing einer Mitarbeiterin durchlesen, um sich auf die Diskussion, die er am nächsten Tag leiten durfte, vorzubereiten. Es sollte um ein Streitthema gehen. Ein Wasserschutzgebiet soll im Interesse der Industrie verkleinert werden. Er saß vor seinem Laptop und schaute das Dokument an, wollte sich einlesen und eine Strategie entwickeln. Er las den ersten Absatz immer wieder durch. Doch es kam nichts an. Er hat es gelesen, aber er verstand kein Wort von dem, was er las, konnte den Inhalt nicht greifen, keinen konkreten Gedanken dazu fassen. Er war schockiert, verstand es nicht und wusste nicht weiter. Am nächsten Tag ging er zu seiner Hausärztin. Sie schaute ihn an und sagte, er solle alle Termine für diesen Tag absagen. Sie nahm ihn an der Hand und fuhr gemeinsam mit ihm zum Burnout-Spezialisten. Nach der Diagnose Burnout ging Rudi zu seinem Koalitionspartner und damaligen Landeshauptmann. Schlechte Neuigkeiten, ich habe Burnout, waren seine Worte zu Josef. Dieser sah ihn an. Was ist es? Damals war ein Burnout noch unbekannter, selten diagnostiziert, sehr wenig Spezialisten und vor allem hat keiner darüber gesprochen. Für Rudi standen 3 Monate Regeneration an. In dieser Zeit wurde er in seinem Amt als Landesrat von Josef Püringer, dem Landeshauptmann, vertreten. Es war ein richtiger Freundschaftsbeweis, verrät mir Rudi. In dieser Zeit hat Herr Püringer wirklich nur die Interessen von Rudi vertreten und seine Standpunkte eingenommen. Nach 3 Monaten ging es für ihn zurück ins Büro und gleich in die erste Regierungssitzung. Beim Hinausgehen standen um die 15 Journalisten vor ihm. Sie blickten ihn erwartend und fragend an. Kann Herr Anschober wieder oder nicht? Rudi antwortet ihnen mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Er wusste selbst nicht, ob er wieder kann. Aber er spürte den Druck, der von den Medien, der Öffentlichkeit, seinen KollegInnen und der von ihm selbst. Die ersten Sätze im Fernsehinterview waren holprig und es fühlte sich an, wie wenn er vor einem riesigen Berg steht. Aber er schaffte ihn zu besteigen und kam immer besser zurück ins Leben. Warum besser? Rudi musste und konnte in dieser Zeit lernen, die Balance zu halten. Wie viel Kraft man hat, wie viel Energie man investiert, wie viel Zeit bekommt die Arbeit und wie viel das Privatleben. Er durfte lernen und hat seitdem eigene persönliche Tricks, auch was das Positivdenken angeht. Seit dieser Zeit hält er jeden Tag in einem Tagebuch fest. Unter anderem schreibt er die drei schönsten Momente des jeweiligen Tages auf, um das Leben bewusster zu leben. Und dennoch hat sich Rudi ein Stück weit selbst verloren. Der Job wurde sein Leben und er spürte an manchen Tagen die Last des ganzen Landes auf seinen Rücken. Er ging auch später immer wieder noch mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn es beim ersten und zweiten Mal nicht klappte, probierte er es ein drittes, viertes, fünftes und sechstes Mal. Damit ist ihm vieles gelungen. Aber er verlor sich dadurch auch phasenweise selbst aus den Augen. Und nicht nur sich selbst, auch seine Beziehung. Es war ein langer Weg, aber Rudi durfte für ihn so wichtige Teile des Lebens lernen. Und in seinem neuen Leben, das nach der Politik, ist es einer der schönsten Teile. Mehr Raum für ihn selbst, die Zeit, sich am Abend mit Musik im Hintergrund hinzusetzen und sein Leben vorbeiziehen zu lassen. Sich am Abendmahl mit einem Glas Wein in den Garten zu setzen und den Sternenhimmel zu betrachten. Rudi hat in seinem Leben viele Arten von Druck mitbekommen. Sei es ein selbstgemachter Druck, als er Oberösterreich zu einer Modellregion im Gebiet Klimaschutz machen wollte und etwas erreichen bzw. verändern wollte. Später im Ministerium, da kam der Druck mehr von außen. Schon auch verstärkt durch ihn selbst, da er aktiv in den Krankenhäusern und Intensivstationen war und alles sehr nah an sich herangelassen hat. Er sprach mit den Ärzten, Pflegern und Angehörigen von Betroffenen. Er wollte wissen, wie und woran Menschen in dieser Pandemie starben. Im Nachhinein betrachtet er das auch als einen Fehler. Aber es ist sein Arbeitsstil. Ihm ist es wichtig, dass ihm bewusst ist, was seine Entscheidungen auslösen. Aus dem Gedanken und dem Wissen heraus, dass seine Entscheidungen grobe Auswirkungen auf die Bevölkerung hatten. Daher wollte und musste er alles richtig machen. Hat sich in die Materie eingearbeitet und eng mit seinem Expertenteam zusammengearbeitet. Er wusste, welch eine große Verantwortung es war und wollte sich bei seinen Entscheidungen sicher sein. Er hat sich immer wieder alle Meinungen angehört und sich das Fachliche erklären lassen. Das Ganze ist enorm zeitintensiv. Zum Wichtigsten gehört auch das Vertrauen zwischen dem Minister und seinem Team. Aber Vertrauen braucht Zeit, die man in einer Pandemie nicht hat. Man arbeitet zwar als Team, aber das endgültige Pandemiemanagement lag bei ihm alleine. Rückblickend meinte er, dass er es zu wenig geschafft hat, sein Privatleben zu schützen. Vor allem was das Denken betraf. In der Pandemie ging er nie wirklich nach Hause, hatte nie Feierabend. Er war jeden Abend um 23 noch oder schon bei den Entscheidungen für den nächsten Tag. Rudi hat es nicht geschafft, die benötigte Distanz zu wahren, um seine Kräfte zu schützen. So hat ihn die ganze Situation immer mehr aufgefressen. Wenn Rudi heute sein damals jüngeres Ich treffen würde, würde er sich selbst ein Keep Cool mitgeben. In einer Pandemie ist das ganze Land, jeder Bewohner, in einem Ausnahmezustand. Die Menschlichkeit geht zum Teil verloren. Es kommt zu Schuldzuweisungen und zu einer generellen negativen Stimmung. In seiner Karriere vor der Pandemie hat Rudi nur selten Kritik bekommen. Im Gegenteil, es sind viele Bekanntschaften und auch Freundschaften entstanden. Man konnte offen und ehrlich reden, ohne dass es zu Hass kam. Das ging ab 2020 verloren. Anfangs konnte man beobachten, wie die Bevölkerung zusammengehalten hat, wie jeder auf den anderen achtete. Mit der Zeit entwickelte sich eine einerseits ängstliche und andererseits wütende und gereizte Stimmung. Die Bevölkerung teilte sich in zwei Lager. Man kann sich das wie eine Schlucht vorstellen, die sich zwischen Familien, Freunde, Bekannte und Unbekannten zog. Es brauchte einen Schuldigen für die Situation. Mit der Anonymität auf Social Media hatte der Hass dann freie Fahrt. Doch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Hier gelten genauso die Regeln der Gesellschaft. Scheinen aber viele zu vergessen. Drohungen, Beschimpfungen, Verleumdungen begleiten Rudi bis heute auf eine sehr extreme Art und Weise. Auf den Rat von Familie und Freunde mied Rudi für 2 Wochen das Internet. Doch man kommt heute immer wieder darauf zurück. Und wie du vielleicht selber merkst, brennt sich das Negative viel leichter in die Gedanken ein als das Positive. Seit seinem Ausstieg aus der Politik vor 4 Jahren hat Rudi kein Presseteam mehr und muss alle Nachrichten selbst beantworten und löschen. Schweren Herzens zeigt er mittlerweile auch die schlimmsten Nachrichten, in denen es um Drohungen geht, bei der Polizei an. Wieso soll man es auch einfach so hinnehmen? Und es ist leider nun mal die einzige Sprache, die verstanden wird, auch wenn es um nicht viel Geld geht. Dieses wird im Übrigen dann für soziale Zwecke gespendet. In seinen letzten Jahren als Politiker hatte Rudi ständig Polizeischutz. Er hat sich mit seinem Personenschützer gut verstanden und trotzdem war es bis zum Schluss ein komisches Gefühl. Du siehst diese 3 oder 4 Menschen öfter als deine Partnerin. Sie gehen, sitzen, stehen und essen mit dir, sind ab dem Moment, wo sie dich zu Hause abholen, an deiner Seite. Als die Drohungen noch konkreter wurden, waren Polizeiwagen durchgehend bei seinem Haus positioniert. Verständlich, dass man da dann das Gefühl von dauerhafter Beobachtung bekommt und man auch daheim nie ganz loslassen kann.
Die erste Morddrohung kann mich noch total erinnern, das war im Oktober 2020, die reinkommen ist. Da bin ich am Samstag im Büro gewesen und es kommt eine Mitarbeiterin rein und sagt, die Cobra ist da, die würden gerne reden mit dir, ja, machen wir. Und dann haben sie mit ernster Miene gesagt, Morddrohung ist einer gekommen und die nehmen es ernst. Und dann habe ich gesagt, was ist das für einer, wissen wir nicht, Unternehmer. Und dachte, Unternehmer aus Tirol. Aha. Und dann habe ich mir die Telefonnummer geben lassen und habe den angerufen. Und habe gesagt, warum er mich eigentlich umbringen möchte. Wir kennen uns gar nicht. Ja. Jetzt mache ich möglicherweise was, was ihm nicht angenehm ist, aber deswegen müssen wir uns ja nicht umbringen gegenseitig. Und dann war ihm das fürchterlich zwider und er hat erzählt, dass er eine kleine Spedition hat und dass er gerade zwar alles Lastwagen gekauft hat und die auf Kredit gekauft hat und er jetzt mit diesen Lockdowns das Gefühl hat, dass er wirtschaftlich ruiniert wird. Und dann hat er halt 2 Flaschen Wein getrunken und irgendwann in der Früh im Suff hat er das Mail geschrieben, dass er mich jetzt umbringt und hat seinen eigenen Namen drunter geschrieben. Und dann haben wir einen Deal geschlossen, ich habe gesagt, ich zeige ihm nicht an und es passiert ihm nichts und er hat mir versprochen, er bringt mich nicht um und waren wir dann beide zufrieden damit. Und das war noch irgendwie eine persönliche Ebene und für mich dann irgendwie noch, was ist schon nachvollziehbar, ich finde, wenn man sagt, man tötet jemanden, ist es nie nachvollziehbar, aber trotzdem war das noch irgendeine menschliche Ebene, greifbar genau und nachvollziehbar für mich. Dann ist es irgendwie völlig aus den Fugen geraten. Dann ist es teilweise echt eigentümlich geworden mit Gruppen, die sie gebildet haben, die gemeinsam Pistolen einkauft haben. Und für mich war der Gipfel dann, wie meine Partnerin einen Brief gekriegt hat, wo drinnen gestanden ist, wo sie ihr Auto in Wien immer stehen hat, wie das Auto ausschaut, welches Kennzeichen sie hat. Und wann sie genau mit dem Auto nach Linz in unser Haus fährt. Und dass sie sehr aufpassen muss, wenn ich weiter Minister bin, dann wird sie sehr bald einmal einen Unfall haben. Und dann habe ich mir gedacht, was kann die Petra dafür? Also ich kann auch nichts dafür, aber sie kann nur viel weniger dafür. Das war dann beim Mückstein, bei meinem Nachfolger, nur Ärger. Bei dem sind dann nur die beiden Töchter in den Todesdrohungen gewesen, die damals, keine Ahnung, so 15 Jahre circa gewesen sind. Und für Mücke war das ein Katastrophen, weil du kannst ja deine Kinder nicht schützen jetzt in dem Sinn. Und dann war halt die Polizei als Schutz dabei, aber das wissen wir ja, das ist auch kein Schutz. Aber wie ticken Menschen, das will ich damit sagen, wenn sie unschuldige Dritte dann irgendwie, Kinder.
Mein Zwischenton werde ich dir nächste Woche erzählen, wenn wir die ganze Geschichte kennen. Nächste Woche geht es um Rudis Ausstieg aus der Politik, sein neues Leben und einen für mich sehr wichtigen Teil, um die VME Foundation, um die Krankheit ME-CFS. Wie auch bei den letzten Kapiteln findest du auf Instagram zwischenton.podcast einen Kapitelpost und das Lieblingslied von Rudi. Schau auch da gerne mal vorbei. Ich hoffe, dir hat der erste Teil gefallen. Wenn ja, lass bitte eine Bewertung da und teile das Kapitel mit Freunden. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen.